HR Info. Kultur.
Mit Pablo Díaz. Wer an Kuba denkt, dem fällt mit Sicherheit sofort diese Art von Musik ein. Dabei hat die Karibikinsel mehr zu bieten, zum Beispiel eine bunte und vielfältige Filmproduktion mit sehr vielen unabhängigen Regisseuren und Filmemachern. Einige davon kann man auf dem 24. Kuba Filmfestival im Filmforum Frankfurt-Höchst sehen und treffen.
Ja, das kann man schon sagen. 24 Jahre haben wir halt die Geschichte Kubas, die ja sehr wechselhaft war gesellschaftspolitisch in den letzten 24 Jahren. Man muss sehen, als wir angefangen haben, war Fidel Castro noch Präsident, 96. Bis jetzt mit doch einigen Änderungen und vor allen Dingen auch Änderungen in der Filmgeschichte.
Das ist Klaus-Peter Roth, Leiter des Filmforum Höchst. Mit ihm spreche ich über die kubanischen Filme, die bei diesem Filmfestival gezeigt werden, und darüber, wie es die kubanischen Filmemacher schaffen, trotz knapper Ressourcen schöne Filme zu machen. Weitere Themen: der Literaturtag in Hessen und ein Porträt des US-amerikanischen Filmemachers Quentin Tarantino. HR Info Kultur. Viele Filme machen, damit mein Leben zum Film wird. Das war ein Lebensmotto des deutschen Filmregisseurs Rainer Werner Fassbinder. In Frankfurt wurde diese Woche der Fassbinder Center im Deutschen Filmmuseum eröffnet. Hier wird der Nachlass des früh verstorbenen Filmemachers einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Neben anderen Dokumenten zum neuen deutschen Film. So finden sich im Fassbinder Center auch das Archiv von Volker Schlöndorff, Kostüme von Hannelore Elsner oder der Nachlass von Maria und Maximilian Schell. Marius Kaller war für HR Infokultur bei der Eröffnungsfeier dabei.
Es ist ein großer Tag für das deutsche Kino, für die Wahrung seines Erbes und die Beschäftigung mit dem Filmschaffen in der Bundesrepublik. Auf diesen gemeinsamen Nenner lassen sich die Reden zum Festakt in Frankfurt bringen. Ellen Harrington, Leiterin des Frankfurter Filminstituts.
Heute feiern wir nicht nur unser 70-jähriges Bestehen, sondern auch die Eröffnung des DFF Fassbinder Center Frankfurt. Es wird ein Studienzentrum sein, das unsere Sammlungen an einem zentralen Ort bündelt und für die Forschung zugänglich macht. Damit erfüllen wir unsere Mission, die Zeugnisse unserer geliebten Kunstform nicht nur zu bewahren, sondern sie auch mit der Öffentlichkeit, Wissenschaft oder das breite Publikum zu teilen.
Das neue Center soll allen Filminteressierten offenstehen. Das Deutsche Filminstitut hat seine Bestände in den etwa 1000 Quadratmetern eingelagert. Nachlässe von etwa 150 Filmschaffenden. Von Stanley Kubrick, dem Produzenten Arthur Brauner bis zu Hilmar Hoffmann. Im Mittelpunkt steht dabei natürlich das Werk des Namensgebers Rainer Werner Fassbinder. Fast 200 Kartons aus seinem Nachlass finden sich nun dort. Fotos, Drehbücher, Manuskripte, Tonbänder mit Diktaten zu seiner Verfilmung von Berlin-Alexanderplatz oder sogar sein privater Flipperautomat, der noch funktionstüchtig dort steht. Juliane Lorenz war Fassbinders Mitarbeiterin und Freundin. Heute verwaltet sie als Präsidentin der Fassbinder Foundation sein Erbe und ist dafür in aller Welt unterwegs. Ihr Urteil ist eindeutig.
Wenn ich dann komme, dann heißt es immer, Fassbinder geht immer. Ja, ich war vor 2 Jahren in China, davor in Mexiko wieder, letztes Jahr in Australien. Er geht wirklich immer.
Tatsächlich ist Fassbinder der wohl bekannteste deutsche Regisseur im Ausland. Und so wurde auch die internationale Bedeutung der neuen Einrichtung immer wieder festgestellt. Eine Bildungseinrichtung für den Film soll es werden. Mit Vorführungen, Diskussionen, wissenschaftlichen Veranstaltungen und offen für alle. Wer sich also Fassbinders Notizen zu den berühmten Filmen Lili Marleen, Lola, Die Sehnsucht der Veronika Voss ansehen möchte oder die Tonbänder von Berlin-Alexanderplatz anhören, kann das problemlos nach Anmeldung machen. Und ein solches Zentrum könnte auch eine beträchtliche Strahlkraft für weitere Großprojekte sein, wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters feststellte.
Das Erbe deutscher Filmkünstlerinnen und Filmkünstler möglichst weitgehend zu erhalten, ist eine gigantische Aufgabe, die politischer Unterstützung bedarf und für die auch ich mich mit Nachdruck einsetze. Deshalb hat die BKM bereits seit 2012 mit erheblichen Mitteln Digitalisierungsprojekte an den Einrichtungen des Kinemathekverbundes gefördert. Klar war allerdings auch, dass wir diese enorme Aufgabe langfristig nur mit vereinten Kräften und das heißt mit zusätzlichen Mitteln bewältigen können.
Der Deutsche Film hat mit diesem Fassbinder Center eine Einrichtung bekommen, die viel für sein nationales und internationales Ansehen tun wird. Eines allerdings blieb noch offen, ob Fassbinders schöner, bunter Flipperautomat auch allen Interessierten offen steht, wurde nicht gesagt.
Diese Woche wurde das Fassbinder Center im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt feierlich eröffnet. Mario Scala war für HR Infokultur dabei.
Yo quiero hacer una película que más del 60% es una película de época. Eso es carísimo. Por lo tanto, no puedo hacerlo de manera independiente, pero tampoco puedo hacerlo con el ICAI porque el ICAI ahora mismo no tiene nada. El ICAI no tiene vestuario, pero tampoco tiene las telas para poder hacer una ropa que sea creíble.
Ein Filmausschnitt aus dem Film Rasple mir die Rübe. Einer der Filme beim 24. Kuba Filmfestival im Filmforum Höchst. Bis zum 1. Juni werden eine ganze Reihe von neuen Filmproduktionen aus der Karibikinsel gezeigt. Filme, die hierzulande vor allem für Liebhaber oder Kenner interessant sind, obwohl deren Inhalt sich durchaus mit Themen beschäftigen, die auch in Deutschland von Bedeutung sind, zum Beispiel Kindesmissbrauch oder Gewalt gegen Frauen. Bei dieser 24. Ausgabe des Kuba Filmfestivals wird auch die kubanische Musik im Film eine wesentliche Rolle spielen. Klaus-Peter Roth ist der Leiter des Filmforum Höchst. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und habe ihn gefragt, ob bei der Organisation eines solchen Festivals zum 24. Mal auch ein gewisser Stolz mitschwingt.
Ja, das kann man schon sagen. 24 Jahre haben wir halt die Geschichte Kubas, die ja sehr wechselhaft war gesellschaftspolitisch in den letzten 24 Jahren. Man muss sehen, als wir angefangen haben, war Fidel Castro noch Präsident, 96. Bis jetzt mit doch einigen Änderungen und vor allen Dingen auch Änderungen in der Filmgeschichte. Wir hatten damals Umberto Solas, der ja leider 2008 gestorben ist, bei uns, also einen der ganz großen, Mirta Ibarra, die große Schauspielerin. Wir hatten aber auch jetzt ganz neue, junge Regisseurinnen wie Patricia Ramos mit dem Film El Techo, der ganz spannend die Situation jetzt in Kuba beschrieben hat. Das war im vorletzten Jahr. Also wenn man das durchblättert, die Hefte, die wir rausgegeben haben zu dem Festival, haben wir tatsächlich diese letzten 10 Jahre und im Grunde genommen auch die letzten 20 Jahre sehr genau beobachtet. Und ja, und da sind wir schon relativ stolz drauf, das gemacht zu haben.
Kuba ist ja kein reiches Land. Die Filmindustrie ist dennoch, ja, wie soll ich sagen, sehr lebendig und es werden sehr viele Filme produziert. Wie machen die kubanischen Filmemacher das? Wie schaffen die das?
Tja, das ist schon eine wichtige Frage. Also vorher gab es ja die ICAIC, die staatliche Filmproduktion, das staatliche Filminstitut, über deren Tisch praktisch alles gegangen ist, die das auch finanziert haben, die natürlich entschieden haben, welche Filme gemacht werden. Durchaus sind kritische Filme gemacht worden, aber es haben sich dann mehr und mehr unabhängige Filmproduktionen entwickelt, auch natürlich Produktionen mit ausländischen Produktionsfirmen, vor allen Dingen Spanien, aber auch Deutschland, wenn man denkt an die Filme von Daniel Diaz-Torres mit Peter Lohmeier in der Hauptrolle, ist doch durch diese Koproduktion die Möglichkeit gegeben worden, einiges zu produzieren und natürlich durch die inzwischen eingetretene Änderung der Technik. Das heißt, die digitale Filmproduktion ist natürlich wesentlich günstiger. Das heißt, mit einer kleinen Sony-Kamera kann man schon eine Menge machen, wenn man die hat und braucht nicht das 35mm Filmmaterial. Und da gab es geradezu eine Explosion von Filmen, von Versuchen.
Aber das heißt, zusammengefasst, durch die Digitalisierung wurde das Filmemachen demokratisiert in Kuba.
Ja. Das kann man sagen. Und es gibt natürlich in gewisser Weise auch eine Lockerung, wobei der Film immer sehr kritisch war, wenn man denkt an Tod eines Bürokraten von Thomas Gutierrez Alea. Aber die digitale Technik und natürlich die Möglichkeit der Koproduktion, das ist schon klar. Also wenn da ausländisches Geld drin steckt, dann ist es leichter. Dann gibt es aber auch bestimmte Auflagen, die man dann merkt in den Filmen.
Eine solche Koproduktion war der Film Erdbeer und Schokolade, 1993 erschienen. Ja. Das war, sagen wir mal, der Kinoerfolg des kubanischen Films, auch hier in Europa. Ja. Seitdem sind 25 Jahre vergangen und eigentlich hat man nicht mehr sehr viel vom kubanischen Kino gehört. Warum?
Ja, das hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Interesse oder mit einer Übermacht des Mainstream-Kinos zu tun, dass das Weltkino nicht mehr so im Mittelpunkt steht, außer bei unseren kleinen Festivals, die wir auch hier in Frankfurt haben, wie Afrika Alive, Kuba im Film. Erdbeer und Schokolade hatte natürlich damals den Silbernen Bären in Berlin bekommen. Und es war der erste Film, der sich mit dem Thema Homosexualität offensiv auseinandergesetzt hat, der übrigens in Kuba auch politisch ungeheuer viel bewegt hat. Auch das ganz wichtig, ein Effekt eines Films.
Viele der in den Vorjahren gezeigten Filme beschäftigen sich auch, Sie haben es ja auch erwähnt, mit den sozialen und auch der politischen Situation auf der Insel. Wie umgehen die heutigen Filmemacher eigentlich die Zensur?
Also es gibt Filme, die eine Schwierigkeit haben, die produziert werden und die da sind und die dann vor allen Dingen nicht im kubanischen Fernsehen gezeigt werden und in den Kinos. Aber wenn ich an Filme denke, wie zum Beispiel den Film Conducta, der sehr stark die Schule, das Bildungssystem kritisiert hat, das war ja ein Riesenerfolg, der ist in Kuba gelaufen. Es gibt jetzt einen Film, Santa Yandres von Carlos Lechuga. Der Film ist nicht in den Kinos gelaufen, der war auch nicht auf dem Festival. Aber eigentlich ist es eine Variation von Erdbeer und Schokolade. Es sind Themen allerdings, wenn man den Film erwähnen soll, El Regreso von Blanca Rosa Blanco. Es ist ein Film, der sich mit Missbrauch, Vergewaltigung beschäftigt. Eine Sache, die auch nie so offen früher thematisiert wurde in Kuba. Und es ist in Form eines Krimis und der zeigt eben auch die Situation der Frauen eben in Bezug auf diese Gewalt, die es gibt, die es in allen Gesellschaften gibt. Also es ist ein Thema in Kuba.
Ein Hörbeispiel, was Sie uns gebracht haben, um was geht es da?
Das ist der Film Rayame la Zanahoria, Raspel die Rübe von Eduardo Deliano. Dazu muss man sagen, Eduardo war seit Jahren bei uns zu Gast, immer wieder mit seinen kurzen Filmen. Die Hauptdarsteller, die Hauptfigur ist immer Nicanor, gespielt von Luis Alberto Garcia. Und das sind sehr, sehr kritische, sehr witzige, bösartige Filme, die aber vollkommen unabhängig sind. In dem Film geht es darum, dass ein Ragathon-Star, der sehr viel Geld hat in Kuba und der sehr anerkannt ist, der mit Sony arbeitet, nachts einen Einbrecher in seiner luxuriösen Wohnung in Havanna überrascht. Und der Einbrecher, das stellt sich heraus, gespielt von Luis Alberto Garcia, stellt sich heraus, dass das ein Filmregisseur ist, der über die Schwierigkeiten redet, unabhängig Filme zu produzieren. Mhm. Das ist ein sehr, sehr kritischer Film, der im Grunde genommen dieses System der staatlichen Filmproduktion ICAIC angreift, der Unmöglichkeit, Filme zu produzieren. Eduardo hat immer wieder Filme gemacht, aber hat natürlich nicht die erhoffte Unterstützung bekommen. Das ist, denke ich, so ein Schlüsselfilm bei uns, weil da geht es um Film und Kino und es ist aber sehr, sehr satirisch, sehr witzig.
Klaus-Peter Roth war das. Wir sprachen über die 24. Ausgabe des Kuba Film Festivals im Filmforum in Frankfurt Höchst. Das Festival geht bis zum 1. Juni. Klaus-Peter Roth, danke, dass Sie hier im Studio waren.
Vielen Dank auch.
Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info.
Ein Regisseur, der auch in Deutschland einem breiten Publikum bekannt sein dürfte, hatte diese Woche beim Internationalen Filmfestival in Cannes Premiere. Sein neuestes Werk, Once Upon a Time in Hollywood, wurde diese Woche uraufgeführt. Der Regisseur, von dem die Rede ist, heißt Quentin Tarantino, der Enfant Terrible des US-amerikanischen Films. Vor 25 Jahren gewann Tarantino mit Pulp Fiction in Cannes schon einmal die Goldene Palme. Nun ist er zurück mit einem Film mit großem Staraufgebot. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und Al Pacino gehören zu den Protagonisten von Once Upon a Time in Hollywood. Wer aber ist Quentin Tarantino? Jan Tussink mit einem Porträt.
Naja, ich hätte gern das Douglas Sirk Steak. Das hätte ich gern.
Wie soll's sein? Schwarz wie ein Stück Kohle oder blutig?
Das Blut muss spritzen.
Und Blut, ganz viel Blut, Gewalt und Exzesse, das sind die Filme von Quentin Tarantino. Sein Markenzeichen. Je blutiger die Szenen, je gewaltvoller ein Mord, desto mehr Tarantino steckt im Film. So wie in Reservoir Dogs Wilde Hunde, sein erster Film. Er erzählt die Geschichte eines missglückten Raubüberfalls. Oder Pulp Fiction, sein zweiter brutaler, bluttriefender Film mit John Travolta, Harvey Keitel und Bruce Willis in den Hauptrollen.
Was sagen Sie?
So eine Art Wachsfigurenkabinett mit lebenden Gestalten.
Quentin Tarantino stößt von Anfang an mit seinen Gewaltexzessen in eine Nische. Er ästhetisiert die Gewalt, verherrlicht sie und hat damit einen bis dato ungeahnten Erfolg. Für Pulp Fiction, den brutalen Thriller, wird Tarantino für 7 Oscars nominiert und gewinnt 1994 aus dem Stand die Goldene Palme in Cannes.
Pulp Fiction.
Warum sind Tarantinos Filme so erfolgreich? Warum reagiert die Branche so euphorisiert angesichts dieser Gewalt? Immerhin, Reservoir Dogs gilt bis heute als größter Independent-Film aller Zeiten und Pulp Fiction steht auf der Liste des Time Magazine der 100 besten Filme.
I do want my movies to be entertaining.
Meine Filme sollen unterhalten, antwortet der Meister der Gewaltverherrlichung darauf. Aber es soll nicht nur darum gehen. Ich glaube, dass ich durch meine Charaktere menschliche Züge ausloten kann. Ich bin stolz auf meine Charaktere, ihre dreidimensionalen Qualitäten und inneren Zerrissenheiten. Ich liebe es, die Emotionen und Ansichten des Publikums zu manipulieren. Ich mag es, komplizierte und abgefuckte Charaktere auf die Leinwand zu bringen und dich als Zuschauer dazu zu bringen, sich um sie zu sorgen. Mit dem Kriegsfilm Inglourious Basterds gelingt Tarantino 2010 ein Überraschungscoup. In seinem bis dato kommerziell erfolgreichsten Film spielt Brad Pitt einen amerikanischen Leutnant, der Hitler und seine Armee besiegen will. Am Ende stirbt Hitler bei einem Attentat. Tarantino schreibt die Geschichte einfach um und bekommt dafür 8 Oscar-Nominierungen. Der Independent-Filmemacher kommt in Hollywood an. Von nun an stehen ihm alle Türen offen. Ich bin Künstler, sagt er. Es geht um mein Gesamtwerk, nicht um meine Karriere, die ich möglichst in die Länge ziehen will. Ich mache als Filmemacher hoffentlich ein paar Klassiker, die uns alle überdauern werden. Das bringe ich zu Ende. Das ist mein Beitrag zur Filmgeschichte. Tarantino will Filmgeschichte schreiben, nichts weniger. Sein neuester Streifen heißt Once Upon a Time in Hollywood und erzählt die Geschichte des amerikanischen Rassisten und Mörders Charles Manson.
Jan Tussing über den enfant terrible des US-amerikanischen Kinos, Regisseur Quentin Tarantino. Er feierte in dieser Woche in Cannes Premiere mit seinem Film Once Upon a Time in Hollywood. Der Film läuft im August in Deutschland an.
HR Info. Kulturtipp.
Im heutigen Kulturtipp steht die Eroberung der Stadt durch die Kleinen und Kleinsten im Fokus. Das Kidical Mass, das Kinderfahrradkorso. Der ganz persönliche Kulturtipp von Hauke Hückstedt, Leiter des Literaturhauses in Frankfurt. Vor der Kür kommt bei ihm aber die Pflicht.
Für Sonntag, den 26. Mai, gibt es für mich in unserer Stadt Frankfurt eigentlich nur 2 Sachen, die unbedingt wichtig sind. Das eine ist die Europawahl. Selbstverständlich gehen wir morgens nach dem Frühstück mit den Kindern ins Wahllokal und gehen wählen. Aber am Nachmittag gibt es was sehr Heiteres und ebenso Wichtiges. Es gibt die Kidical Mass Frankfurt, das heißt eine Fahrraddemonstration. Die startet um 15.30 Uhr vor der Alten Oper Frankfurt und führt zum Hafenpark, also Richtung EZB. Und dabei geht es um die Sicherheit der Fahrradfahrer in Frankfurt, vor allem aber um die Sicherheit unserer Kinder beim Fahrradfahren. Für mich eine der schönsten Erinnerungen überhaupt, das Fahrradfahren als Kind, als Jugendlicher, dieses sich frei bewegen können, die Stadt zu erobern, aber alle, die es immer versucht haben, mit einem Kind durch unsere Stadt Fahrrad zu fahren, werden gespürt haben, gemerkt haben, wie schwer das ist, welche Ängste man da ausstehen muss. Und Fahrradfahren sollte nicht gefährlich sein, sondern sollte einfach nur Spaß machen und die Lust an der Bewegung fördern und auch Entdeckerfreude und so weiter. Und am Sonntag geht es mit vielen, vielen Kindern und natürlich auch Erwachsenen und mit Polizeischutz einmal quer durch die Stadt. Die Straßen gehören den Radfahrern, vor allem den radfahrenden Kindern. Und da sind wir dabei. Und das ist meine Empfehlung, nachdem man im Wahllokal war.
Hauke Hückstedt, Leiter des Literaturhauses in Frankfurt, empfiehlt in seinem heutigen Kulturtipp etwas Bewegungskultur. Die Eroberung der Stadt mit Hilfe des Fahrrads. Das Kinderfahrradkorso am Sonntag, 26. Mai um 15.30 Uhr vor der Alten Oper. Eine weitere Gelegenheit, mit Kindern gemeinsam etwas zu machen, bietet sich an diesem Sonntag in vielen Städten und Landkreisen in Hessen an. Denn am Sonntag findet in ganz Hessen ein Tag für die Literatur statt. Ein Festival der Literatur aus und über Hessen. Aus diesem Anlass veranstaltet der Friedrich-Bödecker-Kreis ein großes Kinder- und Jugendliteraturfest auf Schloss Neuwallnau im Weilroth im Taunus. Von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt. Und was Eltern und Kinder da wartet, darüber hat Marit Zickermann mit Ursula Flacke, der Vorsitzenden des Friedrich-Bödecker-Kreises in Hessen, gesprochen.
Es sind keine Lesungen im klassischen Sinn, die der Friedrich-Bödecker-Kreis veranstaltet, sondern Autorenbegegnungen. Wie das abläuft, hängt jedes Mal auch vom eingeladenen Schriftsteller ab.
Und vielleicht ist das ein Autor, der sehr viel Erfahrung hat, auch im Rahmen der Illustration oder im Theaterbereich oder Drehbuchworkshop. Und der kann den Kindern dann wahnsinnig viel erzählen. Und er kann den Kindern oder Jugendlichen erklären, wie ein Buch entsteht, wie ein Plot geschrieben wird, wie man dramaturgisch arbeitet, wie eine Geschichte aufgebaut ist. Und das ist natürlich noch viel, viel mehr als eine reine Lesung. Deswegen sagen wir auch immer Autorenbegegnung.
Das Anliegen des Friedrich-Bödecker-Kreises ist lebendige Literatur. Dafür wird es höchste Zeit. Studien wie zum Beispiel die IGLU-Studie belegen, dass ca. 40% der Grundschulkinder das eben Gelesene nicht richtig verstehen. Auch lesen Schülerinnen und Schüler seltener als früher zum Vergnügen. Dabei ist gerade das wichtig, denn Lesen und Schreiben, Bilder im Kopf erzeugen, ist Persönlichkeitsentwicklung.
Vielleicht kann man das so erklären. Wenn jemand die Verfilmung von einem Buch sich anschaut, dann ist er meistens enttäuscht. Ja, warum? Weil der Kopf besser ist, weil da Fantasie aufgebaut wird. Das ist wie ein Muskel, den man trainieren muss. Und da muss man ran, es muss mehr gelesen werden, vorgelesen werden. Warum? Damit Bilder im Kopf entstehen. Wenn dieser Muskel nicht aufgebaut wird, dann verkümmert das. Dann verlieren wir auch unsere Form der Kreativität.
Häufig werden Kinder vom Fernsehen oder der smarten digitalen Welt mit Schnelligkeit überflutet. Da ist es gar nicht so leicht, die Macht des Wortes neu zu begreifen und zurückzuerobern, Bücher zu lesen und sich auf die eigene Fantasie einzulassen.
Die Erfahrung ist in Schulen manchmal, dass die immer mehr Entertainment wünschen. Aber die leisen Töne sind auch wichtig. Und wichtig ist auch, dass man die unterschiedlichen Autoren kennenlernt und merkt, auch was Sprache kann.
Dieses Gefühl, sich ganz den eigenen Fantasien zu öffnen und sich dabei auch in andere Charaktere hineinzuversetzen, das ist besonders dann wichtig, wenn das Lesen und Schreiben über die eigene Sprache hinausgeht. Durch den großen Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund organisiert der Friedrich-Bödecker-Kreis auch zweisprachige Lesungen. Letzte Woche erst auf Türkisch und Mazedonisch. Neben solchen positiven Erfahrungen gibt es aber auch Schwierigkeiten für den Friedrich-Bödecker-Kreis. Häufig fehlen finanzielle Mittel, um allen Anfragen der Schulen gerecht zu werden. Das trifft besonders die Schulen auf dem Land.
Wir müssen so vielen Schulen absagen, weil wir sie nicht unterstützen können. Und es gibt so viele Schulen auf dem Land, die sich das allein nicht leisten können, die einfach diese Unterstützung brauchen und die dann keine Leseförderung in diesem Rahmen machen können.
Am 26. Mai findet auf dem Schloss in Neuweilnau ein Fest des Friedrich-Bödecker-Kreises statt. Neben den Lesungen von Maja Nielsen, Dagmar Cidolue oder Martin Eberts gibt es auch die Möglichkeit, selber Geschichten zu schreiben, aufzunehmen und in die große, weite Welt zu schicken.
Die werden kopiert. Eine Kopie wird laminiert. Wir haben da lange Leinen, wo die aufgehängt werden. Und die anderen Geschichten werden mit Ballons in die Welt geschickt. Und vorher haben wir auch die Möglichkeit, diese Geschichten auf Band zu sprechen. Wir bauen da ein kleines Studio auf, sodass wir das hinterher auch auf unserer Homepage hochladen können.
Sagt Ursula Flacke, Vorsitzende des Friedrich-Bödecker-Kreises in Hessen, über die Autorenbegegnung bei einem großen Fest. An diesem Sonntag, 26. Mai, auf Schloss Neuwallnau in Weilroth im Taunus. Eine Veranstaltung im Rahmen des Tages Ein Tag für die Literatur in Hessen. Von 10 bis 18 Uhr findet dieses Kinder- und Jugendliteraturfest statt mit vielen Autorinnen und Autoren. Und alles bei freiem Eintritt. Und das ist nur eine von ca. 120 Veranstaltungen, die anlässlich des Tages der Literatur in ganz Hessen stattfinden. Soweit die Kultur in HR Info. Wenn Sie mögen, können Sie diese Sendung noch einmal hören auf hrinforadio.de. Dort finden Sie auch den Podcast dieser Sendung zum Herunterladen. Mein Name ist Pablo Díaz.